ARD.
Hier ist HR1 Talk mit Uwe Bernd.
Schönen guten Morgen. Heute haben wir eine tolle Schauspielerin und gebürtige Hessin zu Gast. Schon als Kind hat sie im Staatstheater Wiesbaden auf der Bühne gestanden. Heute kennen sie Millionen von Zuschauern, vor allem aus dem Tatort. Da spielt sie die Bremer Kommissarin Liv Moormann. Schönen guten Morgen, Jasna Fritzi Bauer.
Guten Morgen.
Wir sind jetzt per Studioleitung nach Mallorca verbunden. Stören wir Sie etwa gerade im Kurzurlaub oder sind Sie öfter da?
Nee, ich habe hier überwintert. Deshalb stören Sie mich nicht im Kurzurlaub.
Was lieben Sie an Mallorca im Winter?
Die Sonne. Ich lebe ja in Berlin und da ist es ja doch sehr grau für alle, die Berlin nicht kennen. Meistens hat man 6 Monate graue Wolken vor sich hängen. Und dieses Jahr habe ich mir gedacht, boah, ich gönne mir mal, auch die Arbeit hat es erlaubt, ein wenig auf Mallorca zu verweilen. Und da bin ich noch.
Das heißt, Sie hatten überhaupt gar keinen trostlosen Winter, sondern konnten vielleicht sogar ins Wasser gehen schon? Nein, das ist noch zu kalt, oder?
Ja, doch, ich war schon. Die Menschen, die hier auf Mallorca leben, die Mallorquiner, sagen, es ist todesmutig, aber ich war sowohl im Meer als auch im Pool. Es war sehr kalt, aber...
Pool kann jeder, mehr Respekt. Und das um diese Zeit. Also dann vielen Dank, dass Sie sich in der Winterpause Zeit nehmen auf Mallorca für uns. Am Ostermontag läuft ein neuer Tatort mit Jasna Fritzi Bauer. Über den reden wir später ausführlich. Aber wir beginnen natürlich gleich in Hessen.
HR1.
Genau meins.
Die Kindheit von Jasna Fritzi Bauer muss recht lebhaft gewesen sein. Sie ist aufgewachsen in Wiesbaden in einer großen Patchwork-Familie mit 7 Kindern. Hatten Sie so ein riesengroßes Haus oder war es eng zu Hause?
Also anfangs waren wir nicht 7. Erstmal waren wir 3. Dann waren wir 4. Dann waren wir 5. Und dann sind schon Leute ausgezogen. Also... Es ging.
Es war schon 7.
Trotzdem große Wohnungen. Okay. Es waren nie 7 gleichzeitig da.
Okay. Fanden Sie es als Kind cool, so viele Geschwister zu haben?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, jeder, der Geschwister hat, wünscht sich, ein Einzelkind zu sein.
Es gibt zumindest Situationen. Da lernt man dann, sich durchzusetzen, wenn es so viele sind, oder?
Ja, wir hatten natürlich auch riesen Spaß zusammen. Und es ist natürlich auch schon mal schön, dass man jemanden zu Hause hat, mit dem man spielen kann und sich unterhalten kann. Aber manchmal ist es auch gemein. Ich meine, große Geschwister sind einfach gemein zu ihren kleinen Geschwistern. Und ehrlich gesagt hat sich bei uns die Tradition fortgesetzt. Meine großen Geschwister haben mich geärgert, dann habe ich meine kleinen Geschwister geärgert, ganz normal.
Aber dann sind Sie schon als Kind in den Jugendclub des Hessischen Staatstheaters in Wiesbaden gegangen, haben dort als Kind schon Theater gespielt. Waren Sie so eine kleine Rampensau als Kind?
Nee, eigentlich gar nicht. Ich war eher so ein bisschen schüchtern.
Ach. Okay.
Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was mich dann so zum Theater getrieben hat. Ich war in Wiesbaden in der Blücherschule, danach an der integrierten Gesamtschule Kastellstraße. Und die waren sehr projektbezogen und da haben wir immer viel Theater gespielt oder Theater-AGs gehabt. Und ich weiß nicht genau, wie ich da auf den Trichter gekommen bin, warum ich eigentlich so ein bisschen eher schüchtern und ich will nicht so gern mit Leuten reden, aber da habe ich mich dann wohl ein bisschen ausgelebt.
Also schüchtern und auf die Bühne, das wirkte erstmal wie ein Widerspruch.
Ja, genau.
Dann waren Sie an der Schule Klassensprecherin, Sie waren Schulsprecherin und haben dann aber Ihren Eltern mitgeteilt, dass Sie die Schule abbrechen wollten. Das stößt wahrscheinlich selten auf Begeisterung bei Eltern. Was war denn so schlimm in der Schule?
Ach, ich hatte einfach keine Lust mehr. Das ging irgendwie nicht mehr zusammen. Ich habe ganz viel Theater schon gespielt und habe total die Lust an der Schule verloren, schon nach der 10. Klasse. Dann bin ich dann auf die Niemöller, auf die Martin-Niemöller-Schule in Wiesbaden gekommen, weil auf der Kastellstraße konnte man kein Abitur machen. Da habe ich mir noch mal so ein halbes Jahr richtig Mühe gegeben. Ja, und dann hatte ich keinen Bock mehr. So lapidar mal hingegangen. Ja.
Und Sie haben dann die Aufnahmeprüfung bei der berühmten Ernst-Busch-Schauspielschule in Berlin bestanden und haben dann erst gesagt, ich will die Schule verlassen? Oder war das ein Blindflug? Haben Sie erst gesagt, ich will die Schule verlassen und dann gucke ich mal?
Das war ein Blindflug. Ich habe einfach die Schule verlassen und bin dann losgezogen.
Oh, wie fanden die Eltern das?
Gar nicht gut.
Komisch.
Ja, da gab es eine kleine Diskussion. Man hat mir gesagt, ich muss ein Praktikum machen. Das habe ich dann auch gemacht. Und wenn ich es eben nicht schaffe, genommen zu werden, dann hätte ich mein Abitur natürlich nachholen müssen. Aber glücklicherweise wurde ich genommen und musste nicht in die Abendschule gehen.
Und wie es dann auf der Schauspielschule weiterging, darüber reden wir gleich. Tatortkommissarin Jasna Fritzi Bauer ist heute zu Gast im HR1 Talk. Also aus dem schönen Wiesbaden zog es sie dann nach Berlin an die berühmte Schauspielschule Ernst Busch. Die gilt ja als ziemlich streng. Wie haben Sie das da erlebt?
Ach, ich glaube, wenn man da selber ist, erlebt man das nicht so, ne? Also das ist ja immer auch ein bisschen hören sagen. Und die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich muss aber dazu sagen, wir waren auch ein sehr rebellischer Jahrgang und haben da ganz schön aufgemuckt, glaube ich. Aber ja, ich empfand es jetzt nicht als sonderlich oder absonderlich streng. Und ich habe ja auch keinen Vergleichswert, ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Ich war ja nie an einer anderen Schule. Deshalb weiß ich da immer nicht genau, was ich da sagen soll.
Also Schulabbrecherin, aber Diplom-Schauspielerin. Damit ist die Scharte wieder wettgemacht. Offenbar eine sehr gute Ausbildung. Schon während des Studiums haben Sie in Berlin im Theater gespielt, zum Beispiel an der Volksbühne mit so berühmten Regisseuren wie Frank Castorf und Michael Thalheimer. Und dann ging es zum Wiener Burgtheater. Das ist doch für Theaterschauspieler der Olymp, oder? Wenn das einmal im Lebenslauf steht, dann ist man wer, oder?
Angeblich ja. Ich muss sagen, als ich dann dorthin engagiert wurde, das war mir gar nicht so bewusst und war mir auch gar nicht so ein Begriff. Ich kannte mich da gar nicht so gut aus, auch in Wien gar nicht, war zuvor noch nie in Wien gewesen, nur zum Vorsprechen dort am Theater. Ja, und habe das dann so nach und nach in kleinen Dosen erfahren sozusagen. Und ja, da war es aber dann auch schon so weit, dass ich ja schon da war. Dann war es auch egal.
Aber Sie waren alles andere als glücklich in der Burg, wie man so sagt.
Das kann man so nicht sagen. Das wird immer so irgendwie aufgefasst. Ich bin ja 3 Jahre dort im Ensemble gewesen und war dann auch immer noch 2 Jahre Gast. Und habe da sehr viele tolle Leute kennengelernt. Habe die Chance gehabt, mit tollen Regisseuren zu arbeiten. Unter anderem eben auch mit Frank Castorf, mit Michael Thalheimer, mit Anto Romero Nunes, mit Barbara Frei. Also wirklich Top-Regisseure habe ich dort kennengelernt, habe die Arbeit mit denen sehr genossen und hatte auch wirklich tolle Kollegen. Habe da eine meiner besten Freundinnen kennengelernt, Mavi Hörbiger. Deshalb kann man gar nicht sagen, dass ich da so eine schlechte Zeit hatte. Ist einfach nur unglücklich geendet, leider.
Was war das Problem?
Es gab einen Intendantenwechsel, also wir hatten ja einen großen Finanzskandal dort. Da wurde unser Intendant, der mich auch dorthin geholt hat, Matthias Hartmann, gekündigt. Die Geschäftsführerin auch. Und dann kam eine Interimsintendantin, die sowieso schon ein paar Leute entlassen hat. Das ist auch gang und gäbe eigentlich, aber nicht so richtig. Und dann wurde ich irgendwann auch gegangen, sozusagen.
Das ist das Schicksal von vielen Schauspielern. Wenn der Intendant wechselt, dann bringen die gerne ihre Leute mit und dann muss das alte Ensemble sehen, was es macht, ne?
Ja, das ist nur bloß bei Interimsintendanten eben meistens nicht so, weil die vorher nirgendwo waren und niemand anderen mitbringen können. Deshalb war das ein bisschen verwunderlich, alles, was da passiert ist.
Aber sie haben eben nicht nur große Hochkultur gemacht, sondern dann zum Beispiel auch in so Serien gespielt wie Jerks bei Pro7. Da haben sie dann sich selbst gespielt, zum Beispiel. Wie haben sie sich in diese schwierige Person hineingefühlt?
Ja gut, also ich sage mal, es war sehr schwierig. Nein, also bei Jerks, da spielen wir im weitesten Sinne uns selbst. Natürlich sind das Karikaturen unserer selbst. Ich habe ja da auch keine Schauspielerin gespielt, sondern war Bildhauerin. Da wird so ein bisschen der eigene Charakter, der eigene Mensch mit einer Rolle vermischt. Das Schöne an dem Format ist, dass dort hauptsächlich nur improvisiert wird. Also es gibt zwar ein Drehbuch und immer eine Logline, was ungefähr passieren soll in den Szenen oder in der Folge, aber es wird meistens durchimprovisiert und das ist natürlich eine sehr witzige und spannende Angelegenheit.
Wahrscheinlich ist gerade die Mischung aus Hochkultur und Boulevard das Schöne an dem ganzen Ding, oder?
Ja, auf jeden Fall. Die Mischung macht das Gift sozusagen.
Jasna Fritzi Bauer in hr1.
hr1 Talk.
Mit Uwe Berndt und der Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer. Sie hat hessische Wurzeln, aber nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. Dafür gleich 2 andere, die chilenische und die Schweizer Staatsbürgerschaft. Welche bedeutet Ihnen mehr?
Welche bedeutet mir mehr? Das kann man, glaube ich, nicht sagen. Ich habe die einfach beide. Das ist meine Wurzeln. Dort lebt meine Familie oder ein Großteil meiner Familien. Das würde ich jetzt nicht so sagen können.
Gibt es denn Eigenschaften, wo Sie sagen, das ist typisch für die Schweiz an mir und das ist typisch für Südamerika?
Also was in meiner Familie großgeschrieben wird, und das ist sehr südamerikanisch, allerdings ist das bei mir auf Gift gestoßen sozusagen. Alle kommen immer zu spät. Das ist ja wirklich sehr südländisch.
Ja.
Und wenn man sich bei uns in Chile für 14 Uhr verabredet, da kann man aber damit wetten, dass der erste mal so um 2:30 kommt, ja, und der letzte vielleicht um 3:30.
Nervt Sie das? Sind Sie da dann deutsch? deutsch oder schweizerisch?
Wahnsinnig, ich bin ganz deutsch. Also ich hasse es, wenn Leute nicht pünktlich sind, vor allem bei der Arbeit. Ich bin wirklich so überkorrekt, dass ich dann, also auch wenn ich arbeite und ich merke, ich könnte eventuell zu spät kommen, schreibe ich schon direkt, sorry, es tut mir leid, es könnte sein, dass ich 5 Minuten zu spät bin. Meistens bin ich dann pünktlich dabei. So mag ich es lieber, als dass man Leute warten lässt. Ich glaube, das ist sehr deutsch auf jeden Fall.
Ja, kenne ich auch, genau. Kann ich unterschreiben. Ihr erster
bisschen
Musik-
pedantisch.
Ihr erster Musikwunsch kommt von einer Musikerin aus der Schweiz. Sophie Hunger lebt in Berlin, aber ursprünglich kommt sie aus Bern. Sie wünschen sich Queen Drifter. Warum dieser Titel?
Ich mag den einfach sehr gerne. Also ich bin ja mit Sophie Hunger gut befreundet inzwischen. Ich habe sie irgendwann mal kennenlernen dürfen, habe aber schon sehr, sehr lange Jahre zuvor ihre Musik gehört und war auch mal mit ihr auf Tour und habe ihren Merch verkauft. Und ich liebe den Song einfach. Der macht mir irgendwie gute Laune, auch wenn er gar nicht mal so ein gute Laune-Song ist.
Dann hören wir jetzt Queen Drifter von Sophie Hunger für Jasna Fritzi Bauer. Jasna Fritzi Bauer ist übrigens 1,58 Meter groß und sie sieht deutlich jünger aus, als sie ist. Mir ging es als Jugendlicher ähnlich. Hatten Sie dann auch so Probleme, in den Club zu kommen, weil der Türsteher sagte, ach, die ist doch erst 14 oder so?
Ja, ich hatte da vor allem mal eine ganz witzige Sache in Berlin. Da war ich nun wirklich auch schon weit über 18 in einem Club und ich habe ja keinen deutschen Personalausweis. Und damals hatten wir Schweizer aber schon diese Hartplastikkarten, die gab es in Deutschland noch nicht, da gab es noch diese riesigen Personalausweise. Und dann wollte er erst mir nicht glauben, dass das ein echter Ausweis ist. Und dann hat er mich alle Informationen abgefragt, die auf diesem Ausweis stehen. Und hat mir dann gesagt, ja, super auswendig gelernt, kannst rein.
Für Ihre Arbeit bedeutet das natürlich, dass Sie gerne in Rollen besetzt werden, wo Sie so den problematischen Teenie spielen mussten. Das ist nicht leicht zu spielen. Das geht mit einem Profi besser als mit einem Laiendarsteller. Für das Kino entdeckt hat Sie der Regisseur Andy Rogenhagen. Und wir haben ihn angerufen und haben ihn mal gefragt, was ist eigentlich das Besondere an der Art und Weise, wie Jasna Fritzi Bauer spielt.
Die Jasna hat ein ganz, ganz wichtiges Talent, was meiner Meinung nach gute Schauspieler von nicht so guten Schauspielern trennt. Und das ist, dass sie zuhören kann. Und damit meine ich jetzt nicht, dass sie brav Regieanweisungen zuhören kann, sondern sie kann, während sie spielt, ihrem Gegenüber oder den anderen Darstellern zuhören und hat das Gefühl, wenn sie spielt, dann ist das, was der andere tut und sagt, wichtiger für sie als das, was sie tut und sagt. Und das ist wahnsinnig wichtig für eine Präsenz und für eine authentische Performance. Das ist einfach ein Talent, was man hat oder was man nicht hat. Und das hat sie.
Der Regisseur Andy Rogenhagen über Jasna Fritzi Bauer.
Das freut mich ganz doll.
Freut Sie diese Beschreibung? Würden Sie widersprechen? Ja. Wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, wenn ich es jetzt so höre, nicht. Ganz schön. Ich finde, das ist eine ganz schöne Beschreibung. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, glaube ich. Aber ich glaube, er wird recht haben. Er ist schön. Freut mich sehr.
Es ging damals um den Film Ein Tick anders. Da spielen Sie auch ein junges Mädchen, das am Tourette-Syndrom erkrankt ist. Also da zuckt man so komisch, manchmal flucht man Schimpfworte, ohne es zu wollen. Dafür haben Sie sogar einen Nachwuchsfilmpreis bekommen und sind danach sogar Schirmherrin der Deutschen Tourette-Gesellschaft geworden. Also das Thema ist Ihnen dann wichtig geworden?
Also wir hatten in der Vorbereitung für die Dreharbeiten sehr viel mit Menschen mit Tourette-Syndrom zu tun. Und eben auch mit der Deutschen Tourette-Gesellschaft. Und die haben mich dann eben danach gefragt, nachdem der Film fertig war, ob ich denn nicht gerne diesen Posten sozusagen übernehmen würde. Weil ich meinte, ich weiß gar nicht, ob ich da irgendwas leisten kann. Und meinte, nein, das wäre doch so schön, weil die Zusammenarbeit so schön war. Und Schirmherren sind ja auch Leute, die einfach mit ihrem Namen dafür stehen. Und klar, wenn man sich so viel mit einem Thema beschäftigt, und das musste ich da oder habe ich da, war mir das auch wichtig, in dem Moment zu sagen, ja klar, warum nicht, wenn das was für euch bringt und ich irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit dafür erregen kann, wie ja jetzt auch Jahre später in diesem Interview, ne, nur dass man darüber spricht, ist ja wichtig, ist das doch eine tolle Sache.
Jasna Fritzi Bauer in HR1. Hier ist der HR1 Talk. Jasna Fritzi Bauer zückt mal wieder ihre Waffe. Am Ostermontag läuft der Tatort Angst im Dunkeln im Ersten. Und nicht nur ein echter Polizist muss am Schießstand trainieren, sondern auch eine Tatortkommissarin. Wie war denn so das Schießtraining für Sie?
Also ich sag immer eins. Ich bin richtig schlecht im Schießen.
Ist das denn nötig für so einen Film? Sie schießen doch nicht scharf.
Ja, wir schießen nicht scharf, das stimmt. Ich finde, es ist sehr interessant und spannend, mal das Gefühl zu haben, wie es ist, mit einer echten Handfeuerwaffe zu feuern. Und auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wie schwierig eigentlich der Umgang mit so einer Handfeuerwaffe ist. Also schon alleine nur im Stehen auf 5 Meter irgendwo in irgendeinem Ziel zu treffen, ist wirklich nicht so einfach, wie man denkt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man für so eine Rolle irgendwie den richtigen Umgang damit lernt. Auch wenn man das natürlich im Film mit Spielwaffen, also oder das sind auch Gotchas oder so, ne, hantiert, dass man irgendwie ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt und auch, wie ehrfürchtig man sein kann. Also ich kann Ihnen sagen, weil ich das erste Mal auf dem Schießstand war, da habe ich mit jedem Schuss bin ich zittriger geworden und habe noch schlechter geschossen, weil das irgendwie ein ganz merkwürdiges Ding ist, eine scharfe Waffe abzufeuern. Ne? Auch wenn man weiß, dass man da nur auf eine Leinwand oder auf ein Papier zielt.
Es gibt in der ARD-Mediathek eine wunderbar selbstironische Miniserie von Radio Bremen, How to Tatort. Da sieht man sie beim Schießtraining, bei den Proben. Alles geht schief, jeder Schauspieler ist neidisch auf den anderen. Wie viel Wahrheit steckt in dieser Parodie?
Es geht. Ich glaube, es nimmt humoristisch und überkandidelt sozusagen, nehmen wir uns selbst und auch diese Arbeit aufs Korn. Und es hat so viel Spaß gemacht, das zu machen. Also es war wirklich so toll. Da haben wir auch teilweise improvisiert und sind mit so tollen Kollegen, die da mitgemacht haben, wie zum Beispiel Anna Schutt, Moritz Fürmann, Wolfram Koch. Das hat so Spaß gemacht mit denen. Und ich glaube, das merkt man auch, dass es allen anderen Spaß gemacht hat, so irgendwie ein bisschen überzeichnet an dieses Thema ranzugehen.
Wolfram Koch übt mit Ihnen die Rolle und Sie müssen einen Satz 100 Mal sprechen. Und er sagt immer, ich spüre nichts. Und dann hat Ihre Kollegin den gleichen Satz genauso gesprochen wie Sie. Und er sagt, großes Talent. Ist es ein bisschen so, wenn man mit Schauspielerlehrern arbeitet?
Ich glaube, es kann einem tatsächlich so passieren, ja. Ich glaube, es ist nicht so weit hergeholt.
Mit 1,58 Meter wären Sie in vielen Bundesländern zu klein für den Polizeidienst. Bremen und Hessen hat diese Regel nicht. Haben Sie sich gewundert, als man Sie eingeladen hat zum Tatort-Casting? Hatten Sie das überhaupt jemals auf dem Zettel?
Nee, ich hatte das natürlich überhaupt nicht auf dem Zettel. Vor allem auch gemessen daran, welche Rollen ich da vorher gespielt habe. Ne? Und da musste ich auch erst mal lachen, als ich die Einladung bekommen habe, weil ich halt gedacht habe, naja, das muss ja irgendwie ein Fehler sein. Und war dann aber irgendwie, dachte ich, naja, warum nicht? Jetzt gehen wir mal dahin und schauen mal, was passiert.
Und da Sie nicht schießen mussten im Casting, haben Sie es gekriegt, ja?
Ja, zu einem Glück.
Jasna Fritzi Bauer über ihre Rolle im Tatort und worum es genau in der neuen Folge am Ostermontag geht, das verraten wir in der nächsten Stunde.
HR1 Talk.
Tatortkommissarin Jasna Fritzi Bauer ist unser Gast. Wir sind mit ihr per Leitung nach Mallorca verbunden. Dort hat sie überwintert. Ich bin ganz neidisch. Mallorca ist ja eine sehr vielseitige Insel. Sind Sie so eher der Strandtyp oder eher der Sportmensch?
Keins von beidem.
Nein, ehrlich?
Nee. Strand mag ich bedingt. Ich mag nicht so gern Sand. Das ist halt problematisch am Strand.
Die Regel ist da Sand, ja.
Ja, reichlich. Und Sport mache ich aber auch. Es ist jetzt nicht mein favorite thing to do.
Aha. Was ist denn Ihr Lieblingssport?
Selber zu machen.
Ach, Sie gucken lieber Sport.
Oder zum Gucken.
Ja. Ja, was, wie Sie möchten.
Also selber zu machen. Ich mache gern Kraftsport.
Mhm.
Und seit neuestem bin ich mal ein paar Runden gelaufen. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm.
Zum Kühlschrank?
Nee, tatsächlich hier Runden. Runden, lange Runden. Und zum Gucken, ich gucke sehr gerne zum Beispiel Basketball, Skisport gucke ich gerne, Biathlon, Slalom, Super-G, Fußball bin ich jetzt auch nicht abgeneigt. Das wären so die vier, die ich sagen würde.
Wunderbar, dann füllen wir gleich ganz sportlich den HR1-Fragebogen aus.
Super.
Ich muss gestehen, ich hatte wohl ein bisschen ein falsches Bild von Jasna Fritzi Bauer, denn ich hätte gedacht, sie ist eine super sportliche Frau, die vor dem Frühstück schon 20 Kilometer joggt und sonst was macht. Aber sie guckt lieber Sport, das ist auch okay. Und sie füllt jetzt hoffentlich auch gerne den HR1-Fragebogen aus. Mein schönstes Privileg als Tatortkommissarin ist...
Boah, dass ich manchmal so tun kann, als ob ich eine Polizistin bin.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr...
Das ist teuer. Ich bin ja gerade auf Mallorca. Hier kostet es tatsächlich zwischen 3 und 5 Euro.
Mein Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen Mapo-Tofu.
Kinder sind für mich.
Kinder sind für mich kleine Menschen, die man an die Hand nehmen kann und ihnen gemeine und schöne Sachen beibringen darf.
Aber es ist auch gut, wenn dann die Kinder wieder abgegeben werden können an andere, die dafür verantwortlich sind.
Kommt drauf an, welche Kinder.
Glück bedeutet für mich,
dass ich das Privileg habe, hier in diesem Land zu leben, geboren zu sein und unsere freie Demokratie mit all ihren Vorzügen leben zu dürfen.
Die Frankfurter Kleinmarkthalle.
Bedeutet für mich, samstags erstmal zum Italiener ein paar Antipasti holen und dann einen schönen Wein draußen trinken.
Klingt nicht schlecht. Am meisten auf die Palme bringt mich?
Ungerechtigkeit.
Zuletzt geklaut habe ich.
Soll ich ganz ehrlich sein? Mhm. Letztens im Baumarkt habe ich ein paar Schrauben geklaut.
Als Mutprobe oder Sie hatten das Kleingeld nicht oder?
Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Es war einfach so, ich habe es einfach gemacht.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass man alle Meinungen zulassen muss.
Bereut habe ich.
Bereut? Ich bereue nichts. Nein, Gott, keine Ahnung, da weiß ich gerade nichts.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit.
Das ist sehr schwer. Ha, ich weiß, mit Margot Friedländer.
Warum?
Weil ich sie sehr sympathisch finde und ich glaube, es gibt einfach nicht mehr viele Überlebende des Holocaust und ich glaube, es ist immer schön, da nochmal irgendwie mit denen ins Gespräch zu kommen, warum was jetzt, auch gerade jetzt, so wichtig ist, für die Demokratie und für eine offene und freie Gesellschaft zu kämpfen. Ich glaube, dass sie da ein paar gute Tipps auf Lager hätte. Und ich glaube, sie hat auch gute andere Geschichten zu erzählen. Sie ist ja jetzt auch schon, hat ja schon ein langes Leben gelebt.
Mein größter Flop war?
Waren wahrscheinlich etliche Einkäufe von Dingen, wo ich dachte, wow, da werde ich mir jetzt mal einen Entsafter kaufen und dann trinke ich jeden Morgen einen frischen Saft. Ja, nix da, das habe ich ungefähr 2 Tage gemacht.
Gendern.
Tue ich, so gut ich kann.
Treue.
Ist eine wichtige Eigenschaft an Menschen. Vielleicht.
Der Führerschein.
Den habe ich eben erst vor 2 Jahren gemacht. Oh, meine Probezeit ist jetzt im Juli vorbei. Endlich.
Haben Sie das machen müssen nach dem Motto, eine Tatortkommissarin ohne Führerschein geht gar nicht?
Nee, es gibt ja Möglichkeiten, dass man auch ohne Führerschein fährt. Zum Beispiel muss das Auto dann auf einen Trailer gerickt werden, also sozusagen auf einem LKW festgezurrt werden. Was aber ein großer Aufwand ist. Ich wollte ihn jetzt auch einfach machen. Also es ist dann schon praktisch, ehrlich gesagt.
Und für die Verfolgungsjagd im Tatort können Sie sich dubeln lassen dann hoffentlich.
Ja, genau, das könnte ich auch. Aber es macht schon auch Spaß, selber zu fahren, ehrlich gesagt.
Rauchen.
Tue ich nicht mehr.
Ehrlich?
Ja.
Seit gestern?
Nee, seit ich Corona hatte tatsächlich.
Ah ja, cool. Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Jasna Fritzi Bauer. Vielen Dank. Die man übrigens auch in einigen Musikvideos sehen kann, von Tokotronic zum Beispiel. Was verbindet Sie mit Tokotronic?
Ich habe tatsächlich auch früher Tokotronic viel gehört und habe Dirk van Lotso über Sophie Hunger kennengelernt. Allerdings hat das nichts damit zu tun, dass ich in den Videos von denen bin. Das war der damalige Regisseur Max, ich habe gerade seinen Nachnamen nicht im Kopf, hatte mich dafür angefragt und Tokotronic, die wussten, glaube ich, gar nicht, wer da besetzt wird. Und das war dann ein sehr schöner Zufall.
Dann hören wir jetzt Tokotronic mit Electric Guitar.
Guitar, Du ziehst mir den Pulli vor dem Spiegel aus. Manic Depression im Elternhaus.
Jasna Fritzi-Bauer kann viel mehr als Tatort. Sie hat zum Beispiel auch ein Projekt ins Leben gerufen mit dem Titel Heute schreibe ich. Es geht um lyrisches Schreiben im Multimedia-Bereich. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Was ist die Idee dahinter?
Die Idee dahinter war zur Corona-Zeit, als wir uns in den ersten Lockdowns befunden haben, dass wir uns überlegt haben, dass man anstatt irgendwie so eine Werbung auf der Straße zu sehen, wie schön es eigentlich wäre, wenn man da irgendwie mal wieder ein Gedicht lesen würde, über das man vielleicht kurz nachdenkt. Und haben uns dann eine Idee ausgedacht, dass wir 50 befreundete Künstler, MusikerInnen gefragt haben, ob sie uns Texte schreiben würden. Und haben diese Texte oder ausgewählte Texte dann auf Plakate gedruckt, haben die mit zwei QR-Codes versehen. Der eine QR-Code hat zu unserer Homepage geführt, wo man dann selber Gedichte einreichen konnte. Und einer auf unsere Social-Media-Kanäle. Die haben wir dann wild plakatiert in Berlin und Frankfurt. Und das hat sehr großen Anklang gefunden. Daraus ist ein richtig großes Projekt entstanden. Wir haben, glaube ich, in der ersten Woche über 200 Texte gesendet bekommen. Und daraus haben wir dann eben noch weitere Projekte entwickelt. Wir haben einen 360-Grad-Film, also einen lyrischen Film, gedreht, den wir in einer Blackbox im Hauptbahnhof eine Woche lang gezeigt haben. Wir haben Ausstellungen gemacht, zum Beispiel in Bremen, wo wir die Menschen, die in Bremen wohnen, die Bevölkerung mit ins Boot genommen haben und man irgendwie so Menschen eine Stimme gibt, die vielleicht sonst keine haben. Und natürlich war auch das primäre Ziel dieses Projektes, das zu tun und die Leute wieder zum Schreiben anzuregen. Und das hat bisher relativ gut geklappt, muss ich sagen.
Und das waren dann quasi nur am Anfang die Berühmten und die Prominenten, die angefangen haben zu schreiben und dann durfte jeder mitmachen, ne?
Genau.
Man konnte es auch in Frankfurt sehen, im Rahmen zum Beispiel des Demokratiefestes letztes Jahr. Was haben Sie da gemacht?
Genau, da haben wir zusammen mit einer Agentur und Musikern, Shima zum Beispiel, eine Show auf dem Main gemacht zum Jubiläum der Paulskirche, wo es eine große Wassershow gab, wo wir nicht nur die Wortbeiträge, sondern auch ein bisschen die künstlerische Leitung übernommen haben. Und dann gab es eben noch ein zweites Projekt. Direkt vor der Paulskirche haben wir die Platanen, die dort sind, mit Gedichten ausgestattet in farbigen Bändern in Schwarz-Rot-Gold. Das war gewünscht vom Hessischen Landesministerium, glaube ich. Dort auf diesen Bändern hat man dann Gedichte der Bevölkerung wiederfinden können zum Thema Demokratie.
Ist das so ein Ding, das sich verselbstständigt hat? Hätten Sie gar nicht erwartet, dass so viele Leute Spaß haben, kleine Gedichte selbst zu schreiben und zu veröffentlichen, oder?
Ja, total. Aber es war total schön zu sehen, dass das eben so großen Anklang gefunden hat und dass so wirklich so viele Leute aus so vielen verschiedenen Schichten, aus so vielen verschiedenen Hintergründen, ob Deutsch, ob mit Migrationshintergrund, verschiedener Religionen, ja, dass da alle irgendwie zusammengefunden haben unter diesem Dach der Lyrik.
Jasna Fritzi-Bauer in
HR1. HR1 Talk.
Mit Uwe Bernd und Tatortkommissarin Jasna Fritzi-Bauer. Sie spielt die Ermittlerin Liv Muhrmann, aber auch als Seestern war sie schon im Fernsehen, in der Fernsehshow Masked Singer. Wie sind Sie bloß in das Kostüm gekommen?
Da haben mir zwei Leute geholfen. Also drunter hatte ich Leggings und ich glaube, ich hatte nur oberkörperlich sehr wenig an. Also der lag auf dem Boden, dann bin ich reingeklettert. Dann wurde ich hochgezogen und da noch irgendwie reingestopft. Schlimmer war ehrlich gesagt dann auch wieder rauskommen, weil das so wahnsinnig heiß da drin war. Und man so schlimm natürlich transpiriert in diesem Kostüm, dass es wirklich, also es war immer ein Hin und Her. Man wusste gar nicht, ob man sich auch für die Proben, ob man es lieber anlassen soll oder ob man es mal ausziehen soll.
Und in dem Teil mussten Sie dann auch wirklich singen?
Ja, klar.
Und hat das funktioniert?
Es sind erschwerte Bedingungen, man sieht nicht viel. Es ist sehr heiß. Für die Proben gibt es Ventilatoren in den Köpfen, aber die müssen für die Show ausgeschaltet werden. Und ich kann eins sagen, es ist wirklich wahnsinnig heiß da drin. Und also in allen Kostümen.
Singen Sie gerne?
Ja, sehr gerne, natürlich.
Würden Sie gerne mal mit Mine singen? Oder haben Sie es vielleicht?
Nicht?
Haben Sie es vielleicht sogar schon, oder?
Nein, leider noch nicht.
Sie haben sich einen wunderbaren Titel gewünscht von Mine, Mein Herz. Warum dieser Titel?
Der hat so einen tollen Text und so schöne Harmonien. Ich finde sowieso, Mine ist eine Künstlerin, wo ich ja auch weiß, die komponiert alles selbst. Und ich finde den einfach, der geht ans Herz, der Song.
Da haben Sie recht. Mein Herz von Mine für Jasna Fritzi-Bauer. Jasna Fritzi-Bauer hat sich durch ihre Rolle als Tatortkommissarin davon befreit, immer wieder die gescheiterten Jugendlichen spielen zu müssen. Werden Sie jetzt mit Angeboten überschüttet? Sie lesen ein Drehbuch nach dem anderen und lehnen 90% ab? Oder wie hat sich das alles verändert?
Schön wär's, würde ich sagen. Nee, es ist gerade durch Corona natürlich bei allen, glaube ich, ein bisschen abgeebbt, weil die Branche sehr gelitten hat darunter. Es ist jetzt nicht so, dass ich gar nichts machen kann, aber es ist auch nicht so, als ob ich 90% ablehnen würde. Ich kann immer noch manchmal ein bisschen auswählen, aber ich lehne nicht 90% ab, das kann ich ganz klar sagen.
Also da haben viele eine falsche Vorstellung. Auch sehr gute Schauspielerinnen und Schauspieler sind nicht immer ausgebucht. Man muss auch mal ein paar Monate Leerlauf aushalten können.
Ich habe auch viele Durststrecken hinter mir und auch wahrscheinlich noch vor mir. Und das ist natürlich immer auch belastend, weil man nicht weiß, wann man das nächste Mal Geld verdient, wann man das nächste Mal Arbeit hat. Und es ist jetzt keine schöne Sache, es gehört irgendwie dazu. Es gibt Leute, denen geht es noch viel schlechter, in dem Beruf, die wirklich gar nichts zu tun haben. Deshalb bin ich immer noch froh, auch mit dem Tatort. Aber klar, es ist sehr schwer auszuhalten, wenn man nicht weiß, wann das nächste Mal das Telefon klingelt.
Was würden Sie denn am liebsten spielen?
Das ist sehr schwierig zu sagen. Also ich glaube, ich würde gerne mal so ein bisschen mehr in die Historie gehen. So ein schönes,
Kostümfilm.
So elisabethanisches Zeitalter fände ich, glaube ich, toll. Sowas finde ich, glaube ich, schön jetzt mal.
Und wenn Sie frei haben, machen Sie viele andere Dinge. Wir haben ja gerade schon von dem Kunstprojekt gehört. Und man kann Sie auch immer wieder mal in Podcasts hören. Zum Beispiel gab es einen mit Benjamin von Stuckrad-Barre oder Unter Dry mit Anna-Maria Mühe und Christina Dorego. Was sind das für Projekte? Aus Spaß oder kann man damit auch Geld verdienen?
Beides.
Tatsächlich?
Ja, also ich meine, Podcast hat sich ja so entwickelt, dass das auch ein richtiger Beruf von Leuten geworden ist. Bei uns oder bei mir war das jetzt nicht mein Hauptberuf. Man kann damit Geld verdienen, ein bisschen Zubrot. Das ist natürlich toll, wenn man was Schönes verbinden kann mit auch ein wenig Gehalt sozusagen. Und mir macht es einfach Spaß. Also mir hat es Spaß gemacht, sowohl mit Benjamin als auch mit den anderen beiden. Es waren natürlich zwei verschiedene Art und Weisen von Podcast. Ja, und ich werde eventuell bald auch wieder einen machen. Ich weiß noch gar nicht, ob ich darüber sprechen darf. Schon.
Ach so, ganz unter uns vielleicht mal. So, was ist so die Idee?
Ganz unter uns wird es demnächst einen neuen Podcast geben. Mit einer neuen Person an meiner Seite. Das macht mir einfach Spaß. Finde es schön.
Dann sind wir sehr gespannt. Jasna Fritzi-Bauer über ihre Arbeit. Am Ostermontag also ermittelt Kommissarin Liv Moormann in Bremen, genauer gesagt im Wald bei Bremen. Angst im Dunkeln heißt die neue Folge. Es geht um Eltern, die eigentlich ihre Kinder als Survival-Training ohne Handy im Wald aussetzen wollen. Vorher probieren sie es selbst mal aus und das endet dann tödlich. Jasna Fritzi-Bauer, wie finden Sie so diese Vorstellung, mit verbundenen Augen irgendwo im Wald ausgesetzt zu werden und dann zurückzufinden, ohne Handy, GPS? Hätten Sie Spaß daran?
Kommt ein bisschen drauf an, mit wem.
Na gut.
Und wo. Also ich hätte jetzt nicht so Bock, irgendwo in Australien im Outback ausgesetzt zu werden. Im deutschen Mischwald kann ich es mir schon vorstellen. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass man ja auch irgendwann nach einem suchen würde, wenn man jetzt irgendwie ein paar Tage nicht auftaucht. Ich habe das Gefühl, das ist ja auch schon erprobt, dieses Dropping. Ich glaube nicht, dass man da jetzt verloren geht.
Also das ist die Ausgangslage im nächsten Tatort. Bei Bremen gibt es offensichtlich auch viel Wald. Aber ich dachte immer, Bremen ist ja nicht Kanada. Also ist man da nicht in 10 Minuten an der nächsten Schnellstraße?
Das hatte ich auch vermutet, aber anscheinend ist es nicht so.
Aber egal, es geht um Eltern, die es gut meinen, die moderne, offenen Eltern sein wollen, die dann doch so ziemlich alles falsch machen. Sie verheddern sich in Intrigen. Mehr sollte man wahrscheinlich nicht verraten über die Geschichte, oder?
Nee, ich glaube, dann spoilert man schon zu viel. Wir wollen es ja spannend machen. Sagen wir es so, 3 Frauen gehen in den Wald, 2 kommen wieder zurück.
Oh, und Sie sind diejenige, die das alles lösen müssen.
Ja, mit meiner Kollegin Luise Wolfram, aka Linda Selb, müssen wir uns in den Wald begeben und stoßen da auf einen alten Fall auch zurück und sind dann damit betraut, gleich 2 Fälle zu lösen. Den aktuellen und einen, der schon lange an ACTA gelegt wurde.
Dann verraten Sie uns doch bitte, was denn so als nächstes bei Ihnen noch auf dem Drehplan steht.
Ich befinde mich jetzt tatsächlich kurz vor den Dreharbeiten zum neuen Tatort. Nach Ostern fangen wir direkt an, einen neuen Bremer Tatort zu drehen. Und weiter habe ich mein Jahr noch nicht konkret geplant. Deshalb kann ich dazu nicht viel Auskunft geben. Es wird ein Podcast stattfinden und es werden sicherlich auch noch andere Projekte. Ach so, doch, es kommen ein paar Sachen im Fernsehen. Zum Beispiel irgendwann im Sommer soll auf Amazon Prime Viktor Brinks, da bin ich in einer Episode zu sehen. Dann habe ich noch in einer Episode Doppelhaushälfte mitgespielt als die Mutter von Milan Peschel. Und dann kommt auch noch irgendwann eine andere Serie ins Fernsehen, die heißt A Better Place.
Und das sind dann auch schon alles Rollen, wo Sie nicht mehr jugendlich besetzt werden? Haben Sie diesen Sprung jetzt geschafft? Nicht. Oder geht es dann wieder zurück in die verzweifelte, pubertierende, die Sie
Nein,
dann,
in
oder?
Keiner dieser Rollen werden Sie mich als verzweifelte, pubertierende sehen. Das sind alles erwachsene, gestandene Frauen.
Herzlichen Dank, Jasna Fritzi-Bauer, für den Besuch im HR1 Talk. Wir wünschen Ihnen noch eine schöne Zeit in der Winterpause auf Mallorca. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Irgendwas?
Mhm. Gerne auch einen Satz aus dem übernächsten Tatort, dann haben wir schon einen Mini-Spoiler.
Ein Satz aus dem übernächsten Tatort, ob ich das schon auswendig könnte.
Ja, wenn Sie doch jetzt reden.
Oh Gott, was kann ich denn auswendig? Ich kann wirklich überhaupt nichts auswendig. Fällt mir jetzt ganz ad hoc. Also mir fällt jetzt nur dies ein. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Das war's, mehr kann ich davon nicht.
Ich dachte, Schauspieler können sofort den ganzen Jedermann auswendig daher
nichts,
sagen.
Gar nicht.
Sind bei Ihnen die
bei
Texte
mir
dann sofort
Text
wieder?
Rein. Bei mir geht der Text rein. Wenn er abgespielt ist, dann wird er gelöscht.
Gut, dann viel Spaß beim Löschen. Herzlichen Dank für den Besuch im HR1 Talk.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek. Mein Name ist Uwe Bernd und wir wünschen einen schönen Sonntag. Tschüss.
Tschüss.